Wir hören Psalm 46 vor unser Sermon. Ein Lied der Korachiter, vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen hat. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben durch ihre Stromesläufe, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah.
Ja, hallo, ich bin Benjamin, bin einer der zwei Pastoren hier und wir wollen uns jetzt diesen Psalm gemeinsam anschauen. Und bevor wir damit starten, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Psalm und ich danke dir, dass wir uns jetzt treffen können und auf dich hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass du uns klar machst, was du für jeden Einzelnen zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja so ein Stück in deine Welt eintauchen können und ein Stück mehr von dir verstehen können. Amen. Wir gehen heute wieder einen Schritt weiter in der Reihe über die Psalmen. Und wir haben heute wieder einen sehr wunderbaren Psalm, der Gott beschreibt und der Gott sehr bildlich beschreibt auch. Und zwar ein Psalm, der die Größe Gottes, die Eigenschaften Gottes, sein Wesen beschreibt anhand von einer Stadt. Also eine Stadt wird benutzt, um Eigenschaften von Gott zum Ausdruck zu bringen. Und diese Verbildlichung der Wesenszüge Gottes können dadurch, dass Gott anhand einer Stadt abgebildet wird, gibt es nochmal eine ganz andere Nuance, um über Gott nachzudenken, was ich sehr spannend finde. Wir haben hier konkrete Bilder, konkrete Situationen, quasi in der Sprache einer Stadt. Und wir wollen uns den Psalm in zwei Etappen anschauen. Die erste Etappe ist die Stadt Zion und die zweite: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Okay, die Stadt Zion. Zion, das meint hier Jerusalem. Der Ort mit dem Tempel als das geistliche Zentrum des Landes Israels damals. Dort wohnte dieser Gott, dort ist die politische und religiöse Hauptstadt. Die Theologie hinter diesem Psalm ist eine sehr eigene, denn sie beschreibt mehr die Beziehung zwischen Gott und einem Ort und gar nicht so stark die Beziehung zwischen Gott und einem verschiedener Menschen. Also es ist mehr eine eine Ortsbeziehung als eine personale Beziehung. Und wir finden hier die Grundidee von einem Gottesberg, einem Weltenberg, dem Zion. Jerusalem liegt auf einem Hügel und in der Mitte ist der Tempel. Auf dem obersten Punkt quasi dieser Stadt ist die Wohnung Gottes. Und daraus ergibt sich ja fast schon eine sehr eigenartige Mystik. An diesem Weltenberg berühren sich Himmel und Erde. Von hier aus erhielt die Erde ihren Halt. Von hier aus hat Gott die Erde geschaffen. Am Zion und von Zion gibt Gott die politische und soziale Ordnung dieser Welt. Am Zion und von Zion aus bekämpft Gott die feindlichen Völker und die Gottlosen. Am Zion zerschellen die Könige der Völker, die sich dort gegen diesen Gott und gegen die Israeliten zusammenrotten. Oder aber sie bekehren sich an diesem Ort, weil sie merken, dieser Gott ist ein ziemlich großer Gott. Der Psalm schließt dann am Ende mit einer großen Friedensvision. Und selbst da ist die Stadt Zion das, was dann so emporragt. Das große Bildnis dieses Friedens. Ein ziemlich intensives Bild, würde ich meinen. Wenn man sich den Psalm so durchliest, dann wirkt er doch schon sehr aggressiv. Dann wirkt er sehr kämpferisch und da wird ein sehr resoluter Gott dargestellt. Und man könnte sich fast fragen, ist das überhaupt gesund, so ein Ort wie diesen so religiös aufzuladen, einem Ort so stark mit diesem Gott zu füllen, so stark, dass sogar Kriege im Namen dieses Gottes geführt werden können. Doch lasst uns den Psalm mal genauer anschauen. Luther nahm diesen Psalm als eine Grundlage für eines seiner bekannten Lieder, was er selber geschrieben hatte, eine feste Burg ist unser Gott. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Lied auch noch nicht sehr viel weiter als diesen ersten Satz gelesen, aber zumindest, wenn man den schon mal hat, weiß man, dass die Grundidee irgendwie aus diesem Psalm kommt, irgendwas mit einer Festung zu tun hat, ja? Eine feste Burg. Und das war für damalige Städte gar nicht so unüblich, dass wenn das Städte auf einem Berg lagen und dass oben auf dem Berg nochmal eine Zitadelle oder eine Festung, eine Burg war, nochmal so ein besonders schwer einzunehmbarer Ort oben auf dem Berg. Und wenn die Stadt belagert wurde von den Feinden im Krieg, dann konnten sich möglichst viele, meistens erstmal die sozialen Oberschichten, in diese, aber hoffentlich viele andere auch, in diesen Ort quasi zurückziehen. Das war so eine Festung, ein Ruheort, ein Ort, wo man den Anfeindungen erstmal vorerst entkommen konnte. Ja, und wenn es den Feinden nicht gelang, diese Festung einzunehmen, diese Burg, dann kam es meistens dazu, dass irgendwann die Feinde die Belagerung abgebrochen haben. Und dann war die Stadt gerettet. Und meist auch viele der Bewohner. Das war eine ganz konkrete Situation, die Israeliten einmal erlebt haben, nämlich im Jahre 701 vor Christi. Denn der assyrische König, Sanherib, war auf einem mega großen Eroberungsfeldzug. Er hatte eigentlich den kompletten Vorderen Orient irgendwie eingenommen. Und er war eine totale Übermacht. Aber Jerusalem konnte er in diesem Jahr nicht einnehmen. Es wurde belagert, aber es ist nicht gefallen, diese Stadt. Und das war aufgrund der Übermacht der Assyrer ein totales Wunder, dass Jerusalem bestehen blieb. Und für die Israeliten damals war es ein ganz konkretes Eingreifen ihres Gottes. Und weil sie diese göttliche Hilfe erlebt haben, sind sie voller Zuversicht, egal was kommen mag. Auch wenn die Welt untergehen würde, wie in der ersten Strophe beschrieben. Auch wenn quasi die Vorschöpfung eintritt. Also der Zustand, bevor Gott laut Anfang der Bibel die Welt geschaffen hatte. Also der Zustand, wo Wasser und Land noch nicht getrennt waren, wo alles irgendwie so eins war. wo es noch keine Berge gab, die aus dem Wasser herausragten und das Wasser zurückgedrungen haben. Also die Berge stürzen hier wieder zurück in das Meer und alles ist nur noch eine Chaosflut. Wenn sich also dieser Planet in sein komplettes Gegenteil zurückverwandelt, er also kein Ort mehr ist, wo man wirklich anständig leben kann, selbst in diesem chaotischen Zustand, wenn das eintreten würde, haben diese Leute trotzdem noch eine Zuversicht. So sagt jedenfalls der Psalm. Selbst dann haben sie keine Furcht, weil sie davon überzeugt sind, dieser Gott ist da. Und ich finde, das ist ein ziemlich starkes Statement, oder? So viel zur ersten Strophe. Ja, wir haben ja hier drei Strophen, wollen wir zur zweiten kommen. Da wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Ist eigentlich schon fast das Gegenteil zu dem Chaoswasser in der ersten Strophe. Denn hier wird jetzt auf einmal von gutem Wasser gesprochen. Ja, etwas, was in dieser Stadt entspringt, wie so ein mythischer Strom, dessen Stromesläufe, also oder einfach Kanäle oder kleine Flussläufe, die Bewohner, die da drin wohnen, erfreuen. Also hier wird von einem kostbaren, lebendigen, fließenden, frischen Wasser gesprochen. Ein klares, brauchbares Wasser im Gegensatz zu abgestandenem Wasser, was schon länger in irgendwelchen Becken gelagert wurde. Oder auch ganz klar im Gegensatz zu Chaoswasser, was auch für niemanden zu gebrauchen ist, von im stürmischen Meer, wie in der ersten Strophe. Gott hilft dir früh am Morgen. Wenn die Morgenröte aufsteigt, dann geht die Nacht zu Ende. Und für damalige Verhältnisse war Dunkelheit nach wie vor etwas sehr Bedrohliches, die Dunkelheit der Nacht. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann ist die Nacht überstanden. Dann ist die Gefahr langsam gebannt. Das bedrohliche Chaos der Nacht, auch dieses Chaos, nimmt ein Ende. Die Sonne bringt das Licht als die Quelle des Lebens und der Freude. Und wenn wir uns die dritte Strophe anschauen, da folgen dann eigentlich so ein bisschen Schlussfolgerungen. Dann kommt eine Art Aufforderung. Man hat so das Gefühl, dass das so eine Art Lied ist, was irgendwie, wo die Gemeinde mit einem Vorsänger interagiert. Und das war es sicherlich auch. Und in der dritten Strophe kommt wieder der Vorsänger an die Reihe. Und er fordert auf, kommt her und schaut die Taten Gottes an. Setzt euch mit dem Wirken Gottes auseinander. Erfasst es in seiner tiefen Dimension. Mit dieser Aufforderung, über diesen Gott nachzusinnen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, scheint jetzt irgendwie Ruhe einzukehren. Das Chaos, was irgendwie in der ersten Strophe noch war, oder die nach außen Schau in die Stadt und so weiter, endet jetzt auf einmal in einem friedlichen, ruhigen Szenario. Und es wird auch sehr physisch Frieden. Die Bögen werden zerbrochen, die Lanzen werden zerschmettert, die Streitwagen werden verbrannt. In diesen Strophen wird uns also ein sehr besonderer Ort beschrieben. Ein Ort, nach dem man sich vielleicht sehnt. Ein Ort, der uneinnehmbar scheint, wie so eine Festung. Und die Frage ist, was ist dieser Ort? Was ist dieser Ort vielleicht auch heute? Ich habe ein Zitat mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, was ihr auch in den Heften mitlesen könnt. Und ich lese es mal vor. Von Jerusalem, der Stadt Gottes, von den großen Festen des Gottesvolkes, vom Tempel und von den schönen Gottesdiensten singen die Psalmen 27, 42, 46 und so weiter. Also es gibt eine ganze Aufreihung ähnlicher Psalmen. Es ist die Gegenwart des Gottes des Heils in seiner Gemeinde, für die wir hier danken, über die wir uns freuen, nach der wir uns sehnen. Was für den Israeliten der Berg Zion und der Tempel, das ist für uns die Kirche Gottes in aller Welt. Wo immer Gott in seinem Wort und Sakrament bei seiner Gemeinde Wohnung macht. Diese Kirche wird allen Feinden zum Trotz bleiben. Ihre Gefangenschaft unter die Mächte der gottlosen Welt wird ein Ende nehmen. Der in Christus seiner Gemeinde gegenwärtige gnädige Gott ist die Erfüllung allen Denkens, aller Freude und Sehnsucht der Psalmen. Wie Jesus, in dem doch Gott selbst wohnt, nach der Gemeinschaft Gottes verlangte, weil er ein Mensch wie wir gewesen war. So betet er mit uns um die völlige Nähe und Gegenwart Gottes bei den Seinen. Gott hat verheißen, im Gottesdienst seiner Gemeinde gegenwärtig zu sein. So hält die Gemeinde nach Gottes Verordnung ihren Gottesdienst. Den vollkommenen Gottesdienst aber hat Jesus Christus selbst dargebracht, indem er alle verordneten Opfer in seinem freiwilligen, sündlosen Opfer vollendete. Christus brachte das Opfer Gottes für uns und unsere Opfer für Gott in sich selbst dar. Uns bleibt nur noch das Lob- und Dankopfer in Gebeten, Liedern und in einem Leben nach Gottes Geboten. So wird unser ganzes Leben zum Gottesdienst, zum Dankopfer. Zu solchem Dankopfer will sich Gott bekennen und dem Dankbaren sein Heil zeigen. Gott, um Christi willen dankbar zu werden und ihn in der Gemeinde mit Herzen, Mund und Händen zu loben, das wollen uns die Psalmen lehren. Also Bonhoeffer deutet diesen Psalm oder diesen Zionsgedanken auf die Gemeinde. Also wenn er das auf heute überträgt, überträgt er das auf die Kirche, auf die christliche Gemeinschaft. Ein Ort, an dem wir uns erinnern, dass dieser Gott mit uns ist. Dass für uns schon alles bereit ist, dass es keinen Druck gibt, unsere Erlösung, unser Heil selbst zu erarbeiten. Ein Ort dieser Ruhe, ein Ort, der mir helfen soll, die Größe dieses Gottes bewusst zu machen. Und vielleicht auch gerade dann, wenn es sich so anfühlt, als würden alle Berge um mich herum einbrechen. Als würden diese Chaosfluten kommen. Ja, selbst dann, wenn es sich anfühlt, als würden, als würde mein Leben angegriffen werden. Wenn es sich anfühlt, als würde ich in dieser Burg oben auf dem Berg sitzen und die Feinde kommen immer näher und der Belagerungsring schnürt sich immer enger zusammen und scheint mir irgendwie die Luft zum Atmen zu nehmen. Gerade dann, wenn ich mich nach diesem erfrischenden Wasserstrom sehne. Dieser Psalm wurde geschrieben, um sich immer wieder diesem Gott vor Augen zu halten. Ja, er war ein fester Bestandteil in der Gottesdienstordnung, in der Synagogen-Gottesdienstordnung. Es war einer der 7 Wochen-Psalmen. Der wurde immer dienstags gebetet. Also man hat sich ziemlich oft damit auseinandergesetzt. Und er war quasi ein Psalm, der die Hoffnung auf diesen Gott aufrecht erhalten sollte. Und eigentlich wäre es auch ein perfekter Psalm, den wir hier jeden Sonntag lesen könnten. Dem wir jeden Sonntag wieder eintauchen könnten, um uns diese Hoffnung, um uns wieder neue Hoffnung für unser Leben schöpfen zu lassen. Und ich denke, es ist nicht umsonst, dass es sehr viele Lieder gibt, die den Grundgedanken dieses Psalms aufgreifen. Ja, sei still mein Herz, safe place, um nur mal einige zu nennen. Dieser Psalm wurde als eine Art Hymnus auch geschrieben. Ja, er besteht aus 3 Strophen und ich denke, er wurde ja auch als ein Lied geschrieben. Also er wurde ja auch als ein Lied geschrieben. Und es ist sehr interessant, es gibt dieses kleine Wort Selah, was nach dem Vers 4, 8 und 12 kommt, was quasi so eine Art Strophenmarker ist. Aber er ist eigentlich noch viel mehr als das, denn er zeigt eine bewusste Pause. Das war der Punkt, wo man nicht nur eine Atempause gemacht hat, sondern eine längere Pause, um das Gesagte, Gesungene nochmal auf sich wirken zu lassen. Ein bewusster Moment des Innehaltens. Also nicht nur, dass man diesen Psalm einfach nur singt und dass man den irgendwie vielleicht irgendwie so unbewusst auswendig kann, sondern es war wichtig, das zu verinnerlichen. Und bevor wir zu unserer 2. Etappe heute kommen, möchte ich den Psalm nochmal lesen. Psalm 46. Ein Lied der Korachiter vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Pause. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben durch ihre Stromesläufe, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Pause. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ein wunderbarer Vers, wie ich finde, ist dieser 11. Vers. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das ist eine Aufforderung an den Hörer. Das ist eine Schlussfolgerung. Und letztlich ist es die Essenz aus den vorherigen Versen. Für mich klingt dieser Vers zum einen irgendwie logisch und auch sehr sinnvoll, aber zum anderen auch sehr liebevoll, sehr beruhigend. Er klingt für mich nicht so wie, jetzt seid doch mal still oder jetzt haltet mal die Fresse, sondern im ganzen Spannungsbogen des Psalms bildet er so einen Punkt, der sehr beruhigend ist. Es ist für mich eine liebevolle Erinnerung, innezuhalten und diesem Gott zu vertrauen. Irgendwie spätestens an dem Vers wird so ein Schalter gedrückt, habe ich das Gefühl. Der Psalmist beendet seine Ausführung, seine Aufzählung. Er hört hier, der Schreiber des Psalms hört hier auf, diese Hoffnung, die er irgendwie hat, durch Wiederholungen und noch mehr Wiederholungen, sich vielleicht sogar fast einzureden oder mantraartig aufzusagen. Ja. Irgendwie hört der Inhalt hier auf. Die Größe Gottes lässt ehrfürchtig einen Raum entstehen, wo ich atmen kann. Seid stille. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr große Herausforderung, einfach nur stille zu werden. Wenn ich zur Ruhe komme, dann bin ich irgendwie gezwungen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Wenn ich still werde, gebe ich irgendwie in meinem Inneren, den Dingen in meinem Inneren eine Erlaubnis, an die Oberfläche zu kommen. Ja, meine Ängste, mein Scham, meine Schuld, mein Kummer, meine Enttäuschung, mein Zweifel, mein Ärger, irgendwie all das kommt dann so langsam nach oben geschwommen. Und irgendwie scheine ich in der Stille handlungsunfähig zu sein. Ich kann nichts tun, um diese Dinge wegzuschieben. Ich bin irgendwie einsam. Und ich bin mit mir selber konfrontiert, mit mir selber zugegen. Stille kann sich manchmal anfühlen wie so ein kleiner Tod. Und ich habe in der Vorbereitung ein Zitat entdeckt, was ich sehr interessant fand, von Drew Jackson. Er schreibt Folgendes über die Praxis der kontemplativen Stille. Ich habe das mal versucht, in Deutsch zu übersetzen. Und wenn dir das nichts sagt, kannst du es gerne noch mal im Englischen lesen. Ich lese das Deutsche mal. Der kontemplative Weg ist eine Praxis des Sterbens. Wenn du schon einmal den Moment des Sterbens erlebt hast, dann weißt du, dass der Tod letztlich still, unbewegt und einsam ist. Der Praxis der kontemplativen Spiritualität bereitet uns darauf vor. Der kontemplative Weg drängt uns in die wunderbare Auseinandersetzung, das Unbekannte zu umfassen und das Bedürfnis der Kontrolle zu verlieren. Ich fand diesen Gedanken sehr interessant, dass es irgendwie so einen Moment des kleinen Sterbens gibt in mir. Und vielleicht ist das irgendwie auch die Antwort darauf, dass man Angst hat vor der Stille. Und dass es mir manchmal schwerfällt, mich aus meinem Alltag herauszunehmen und diesen Moment der Stille anzugehen. Und ich merke das sehr oft abends, dass es mir dann irgendwie schwerfällt, einfach mich in die Stille gehen zu lassen, einfach die Stille des Tages gehen zu lassen, wo ich denke, oh, vielleicht schaue ich noch eine Doku oder ich höre jetzt einfach noch einen Podcast an und schlafe dabei ein. Irgendwie, wo man so vielleicht ein bisschen Angst vor diesem Moment der Stille hat. Und so ist das irgendwie für mich auch oft manchmal mit der Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir fällt es manchmal schwer, in diese Stille vor Gott zu treten, weil sich eben Stille manchmal wie so ein kleiner Tod anfühlt. Weil ich nicht handlungsfähig bin. Weil ich mir meist nicht vorstellen kann, dass irgendetwas Schöneres auf mich wartet. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass etwas kommt, wenn ich etwas weggebe. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat sich durch seinen Tod am Kreuz in das ultimative Nichts fallen lassen. Er ist die ultimative Einsamkeit, Stille, Unbewegtheit gegangen. Aber dabei bleibt die Geschichte nicht stehen, denn er ist wieder auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Er hat dadurch eine vollkommen neue Perspektive geschaffen. Er hat die Grundlage für die Realwerdung einer neuen Dimension geschaffen, der neuen Welt Gottes. Und das ist, wie ich merke, was ich doch irgendwie so oft vergesse. In dem Loslassen, in dem Aufgeben, in das kleine Sterben zu gehen, bedeutet jetzt nicht mehr, dass ich damit alles einfach nur aufgebe und ich am Ende mit leeren Händen dastehe, sondern dass etwas Neues geschaffen werden kann. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Dieser Vers besteht aus zwei Teilen und der zweite Teil ist eigentlich die Grundlage für den ersten Teil. Wenn ich in der Stille nicht Gott erwarten könnte, würde ich vielleicht auch nicht in die Stille gehen. Ich könnte mich nicht so leicht fallen lassen. Ich könnte nicht einfach nur still werden, wenn ich eben nicht wüsste, dass dieser Gott da auf mich wartet. Dass letztlich er eine Dimension geschaffen hat, die mich auffangen kann. Und in die ich mich aber irgendwie auch fallen lassen muss. Wir hatten dieses Jahr im Kreuzberg-Projekt in der Fastenzeit eine Aktion, die nannte sich Wir Vier. Das war eine Aktion in der Fastenzeit, in der das stille Gebet im Mittelpunkt stand. Und ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, ob du es mal probiert hast, jeden Tag 15 Minuten eben Stille zu haben. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht darüber hinaus noch für dich etwas ist, was du heute manchmal machst. Ich hatte es irgendwie in der Zeit ziemlich oft versucht und es hat ganz gut geklappt. Und nach der Fastenzeit habe ich es auch immer mal wieder gemacht und für mich war das sehr gut. Und ich hatte aber in den letzten Monaten nochmal ein interessantes Buch gelesen, was mir diesen Moment der Stille nochmal mehr verdeutlicht hat. Wo sich diese Praxis der Stille nochmal etwas ausdifferenziert. Ja, welche Aspekte der Stille kann ich in dieser Zeit erleben? Und für mich war es sehr hilfreich, die Stille vor Gott bewusst als einen Moment der Einsamkeit, des unbewegten Innehaltens und drittens der Ruhe zu erleben. Henry Nguyen sagte einmal, dass es drei Grundtendenzen in uns gibt, auf der wir unsere Identität aufbauen. Erstens, ich bin, was ich tue. Zweitens, ich bin, was andere über mich sagen oder denken. Und drittens, ich bin, was ich habe. Das sind alles so Identitätsstifter. Und sicherlich gibt es vielleicht unterschiedliche Gewichtungen. Je nach Persönlichkeitstyp ist vielleicht mal eine Frage häufiger, ein Thema wichtiger. Aber ich fand es irgendwie eine ganz gute Übersicht. Mir hat es irgendwie geholfen, mir diese drei Fragen mal zu stellen, bevor ich in die Stille gehe. Ja, was beschäftigt mich gerade, wenn ich darüber mit der Frage, ich bin, was ich tue? Welchen Druck verspüre ich, wenn ich mich auf einmal in die Stille begebe, den nächsten Punkt auf meiner To-Do-Liste abzuhaken? Ich denke so, jetzt könnte ich das doch machen. Oder dieses Gefühl, wenn man sich schon mal eine besondere Zeit nimmt, wenn man sich so aus dem Alltag nimmt, aus dem Alltagstrott, vielleicht etwas für das Persönliche tut, irgendwie denkt man auch, ach, da könnte ich doch meine Eltern mal anrufen. Oder ich könnte mich mal mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen oder ich könnte mal den Teil der Wohnung aufräumen, der noch nie aufgeräumt wurde. Irgendwie in dem Moment, wo man sich eine besondere Zeit schafft, etwas Besonderes zu tun, denkt man dann muss ich auch was Besonderes tun. Was könnte ich denn nicht alles in dieser Zeit machen, wenn ich mir denn schon mal Zeit freischaufle? Aber ich gehe in die Ruhe, die Stille als Ruhe. Dieser Drang, ich bin, was ich tue, wird dadurch irgendwie einmal zu Grabe getragen. Ich kann in dieser Zeit der Stille mir selbst vor Augen führen und es für mich erlebbar machen, dass es okay ist, wenn ich jetzt nichts tue. Dass Gott mich liebt, wie ich bin. Einfach weil ich erlebe, dass gerade nichts Schlimmes passiert, wenn ich nichts tue. Und dass ich mir vor Augen halten kann, was dieser Gott für mich getan hat. Weil ich einfach so zu ihm kommen kann, ohne was zu tun, außer das Einzige, was ich tun muss, ist eben nichts zu tun. Erkennt, dass ich Gott bin, sagt dieser Psalm. Oder zur zweiten Frage, der zweite Identitätsstifter. Was ist, wenn ich gerade davon angetrieben bin, was ich bin, was andere über mich denken oder sagen? Wenn ich mich nach Anerkennung der anderen sehne, wenn ich gerne Feedback haben möchte von jemandem, wenn ich gerne was Tolles über mich hören möchte, ja, dann ist diese Zeit der Stille für mich ein sehr bewusster Raum der Isolation. Ich isoliere mich von diesen Stimmen, von diesen Lobeshymnen, ich isoliere mich vielleicht von Personen, von denen ich gerne hören möchte, wie toll ich bin. Ich isoliere mich von den Leuten, von denen ich gerne, deren Erwartungen ich gerne erfüllen möchte. Oder erfüllen muss. Und ich erlebe, ich mache mir bewusst, dass dieser Gott jetzt in diesem Moment mich trotzdem liebt. Dass dieser Gott mich liebt. Dass ich seine Anerkennung schon habe. Und hier passiert wieder so ein kleines Sterben, dass ich für eine gewisse Zeit nicht auf diese Stimmen höre, auf diese Anerkennung von bestimmten Leuten und so weiter. Sondern ich kann in Gott ruhen. Ich kann erkennen, dass dieser Gott Gott ist. Oder für die dritte Frage. Was ist, wenn ich davon angetrieben bin, ich bin, was ich habe? Und meine Gedanken irgendwie nicht zur Ruhe kommen, was brauche ich noch alles? Um für mich mehr Sicherheit, mehr Schutz zu haben. Wenn sich meine Gedanken darum kreisen, oh, habe ich denn die Wohnungstür richtig abgeschlossen, wenn man im Urlaub ist, ja? Oder ich mit meinen Gedanken, die nicht zur Ruhe kommen, und ich überdenke, ich bräuchte doch mal ein neues Fahrrad. Wenn ich den Bedrohungen auf meine Sicherheit, auf meine Gewissheit, auf meine Geborgenheit, auf meine Freiheit zuvorkommen will. Dann hilft mir die Stille, als Ruhe zu erleben. Meine aufgewühlten Gedanken werden abgeschnitten. Ich isoliere mich von diesen Gedanken, indem ich sie einfach weiterziehen lasse. Die Sorgen, die Gedanken. Was wäre, wenn ich das noch hätte? Ich muss nicht auf jeden dieser Gedanken aufspringen. Und im Frieden dieser inneren Ruhe kann ich erleben in der Stille vor Gott diese Realität, dass ich schon genügend habe. Ich kann diesen konstant an mir nagenden Gedanken, habe ich wirklich genug, entgegentreten. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das mal so drei ganz kurze Ausführungen von verschiedenen Aspekten der Stille. Vielleicht gibt dir das was Konkretes an die Hand, diese Stille mal mit verschiedenen Gesichtspunkten zu erleben. Und wenn du es mal probierst, eine Viertelstunde still zu werden vor Gott, eine Viertelstunde wirklich diesen Ort der Stille zu begehen. In den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Dann beobachte das mal, ob das für dich ein hilfreiches Tool ist. Ich möchte euch jetzt am Schluss nun Mut machen, mit diesem Psalm durch euer Leben zu gehen. In der Gewissheit diesen ruhigen und stillen Ortes, des friedlichen Ortes, des sicheren Ortes zu gehen. Diesen Safe Place zu erleben auch. Und immer wieder diesen Psalm ein Stück weit auch in eurem eigenen Leben zu erleben. Ein Stück eures Lebens werden zu lassen. Und vielleicht auch in Momenten eures Alltags diesen Psalm zu durchleben. Von dem Anfang tosen, von den Chaos-Szenarien über die Ruhe, über das lebendige Wasser, über das Nachsinnen dieser ruhigen Stadt, dieses Ortes, bis dahin wirklich still werden zu können und zu erleben, wie so ein Friedensszenario hereinbricht. Da, wo die Waffen zerbrochen sind, die sich gegen mich richten könnten. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Amen.